Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Nicht weniger charakteristisch für einen Zivilisationsprozess als die Rationalisierung ist die eigentümliche Modellierung des Triebhaushaltes, die wir als Scham und Abscheu oder Peinlichkeit bezeichnen. Norbert Elias.
Guten Abend.
Guten Abend. Mal ein herzliches Hallo zu einem relativ späten Zeitpunkt.
Ja. Also manchmal müssen wir ja auch irgendwie schauen, dass wir das in unseren Terminkalender integriert bekommen. Und heute treffen wir uns mal zu etwas späterer Stunde. Aber ich freue mich trotzdem, dich zu sehen und mit dir ein bisschen zu babbeln.
Ja, der Grund ist, dass ich mich morgen auf eine Reise nach Sylt begeben werde. Morgen Mittwoch und am Donnerstag spielen wir und am Freitag geht's zurück. Also relativ aufwendiger Einsatz für ein Gastspiel und deswegen blieb jetzt nur der heutige Abend. Ja, freue mich, dass du da bist,
ja,
dass das geklappt hat.
Und die letzten Folgen hatten wir ja so ein bisschen drauf losgeredet, würde ich fast schon sagen. Also haben uns natürlich kurz vorher überlegt, was sind so Themen, die uns beschäftigen, aber haben dann im Endeffekt eigentlich ohne große Vorbereitung bisschen uns mit eben den Themen beschäftigt, die uns so umtreiben. Und heute hattest du aber gesagt, dass du so ein bisschen einen Gedanken mitgebracht hast, hattest du mir geschrieben, über den du ganz gern sprechen würdest, und der war das Thema Tabus. Also finde ich auch spannend, habe ich jetzt auch natürlich schon so ein bisschen drüber nachgedacht, aber mich würde natürlich auch interessieren, was dich konkret zu dem Thema gebracht hat und was du dir darunter vorstellst oder was dich daran interessiert.
Ja, die Idee unserer Treffen hier ist ja schon sehr unmittelbar von dem zu berichten, was uns umtreibt und was uns beschäftigt. Und ein hoher Wert für mich ist der Wert der Wahrhaftigkeit, sprich auch tatsächlich davon zu berichten, was mich umtreibt, welche Gefühle, welche Gedanken, und das auch nicht in einem strategischen, taktischen Sinne, sondern so authentisch als möglich. Und ich habe letzt eine Folge, Jung und Naiv, kennst du es?
Ja, auf jeden Fall, finde ich ein spannendes Format, habe ich mir auch schon einige Sachen angeschaut.
Ja, finde ich auch ein tolles Format, bin ich auch Unterstützer. Und er hatte letzt den Ai Weiwei zu Gast, einen chinesischen Künstler, der im Exil lebt, der lange in China unter Hausarrest stand und halt eben kritische Kunst macht. Und in dieser Episode ist mir aufgefallen, dass diese fernöstliche Art zu denken, also das hat ja auch immer eine philosophische Dimension. Wenn wir Leute, Künstler, Denker, Menschen haben, die in irgendeiner Form reflektieren, dann können die ja egal woher kommen, ob das jetzt Afrika, Südamerika, Europa, Asien, Australien. Du merkst immer, dass das auch eine philosophische Dimension hat. Und das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass diese fernöstliche Art zu denken, zu philosophieren, auf die Welt zu schauen, sich unterscheidet. So nehme ich es zumindest wahr. Ich habe mich nicht intensiv damit beschäftigt. Ich kenne jetzt tatsächlich auch nicht die großen chinesischen Philosophen. Das heißt ja gern, Konfuzius sagt, und man weiß ein bisschen was von Buddha und was weiß ich. So ein bisschen was kenne ich da, aber mir scheint es halt tatsächlich, dass in dieser Philosophie das analytische Denken nicht der Schlüssel zum Begreifen der Welt ist. Das heißt, je logischer ich bestimmte Schlüsse ziehe, je konkreter und rationaler und analytisch durchdacht ich einen Komplex durchdringe, gelange ich zu dem entsprechenden Wahrheitsgehalt, sondern da gibt es einfach ein sehr weitreichendes Verständnis davon, wie formbar das Bewusstsein ist und wie relativ der Wahrheitsbegriff ist. So schien mir jetzt auch wieder durch die Art, wie Ai Weiwei berichtet hat. Und er hat das dann auf eine Art dargestellt, dass mir klar wurde, was für ihn relevant ist. Das deckt sich dann auch wieder mit meinem Wert der Wahrhaftigkeit, ist eben so eine totale Authentizität. Also auf alles, was er gefragt wird, wahrheitsgemäß zu antworten, alles, was ihn beschäftigt, was er reflektiert, wahrheitsgemäß zu benennen und nicht in so einem Sinne, wie ich jetzt vielleicht auch als junger Mann getickt habe, so ich will schonungslos ehrlich sein, das betraf dann meistens die anderen, so ich schmeiß irgendwem vor die Füße, was ich über ihn denke, nicht diese Form von Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, sondern in einem reflexiven Sinne. Wenn du ihn fragst, geht es dir gut? Nein, mir geht es nicht gut. Oder hast du gestern mit deiner Frau geschlafen? Hätte ich gerne, aber ich habe ihn nicht hochgekriegt. So, also so unmittelbar, ehrlich, wahrhaftig, so sieht's aus. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und jetzt weiß ich nicht, ob alle Menschen, die in diesem Kulturkreis leben, so schonungslos offen und wahrhaftig sind oder ob es nur dieses Ideal gibt. Aber er hat das für mich schon wirklich dargestellt so. Und ich musste dann überlegen, wäre mir das möglich? Wäre mir möglich, wirklich in jeder Situation authentisch zu berichten, was mit mir ist? Oder gibt es bestimmte Themen, die auch in einem gesellschaftlichen, in einem Gruppenkontext für mich ein Tabu darstellen, die für mich so privat sind, dass wenn ich gefragt würde, vielleicht nicht lügen, aber zumindest nicht so schonungslos offen und ehrlich Auskunft geben würde. Und da kam ich dann auf das Thema Tabu. Was sind für uns Tabus? Was sind gesellschaftliche Tabus? Gibt es in Bezug auf bestimmte Weltanschauungen Tabus? Unterscheidet sich das innerhalb unserer Generation? Oder von bestimmten Denkschulen oder von bestimmten politischen Lagern gibt es da unterschiedliche Tabus. Da kann ich natürlich an vielen Stellen nur spekulieren, weil wir nicht beispielhaft hier jemanden sitzen haben. Aber es ist zumindest für mich ein spannendes Thema.
Ja, also ich finde es definitiv auch ein spannendes Thema. Und ich bin jetzt auch kein Experte für die Philosophie Chinas oder Ostasiens oder allgemein auch Asiens. Ich habe mich natürlich, so wie ich das oft habe ich mich jetzt in Indien etwas dann mit der Philosophie und der Religion der Kulturen dort auseinandergesetzt, als ich vor Ort war. Aber jetzt auch nicht in so einem sehr akademischen Sinne, sondern einfach auch mal nachgefragt und recherchiert, weil mich sowas dann immer interessiert. Aber ist ja auch nochmal natürlich ein anderer Bereich in Asien, aber zum Beispiel, weil du auch den Buddhismus angesprochen hast, das ist ja auch eine Philosophie, die sowohl in China als auch in Indien und da eben auch gerade in Tibet und den Bereichen dazwischen sehr wirkmächtig ist und war. Aber trotzdem, was mir aufgefallen ist, was ich spannend finde, ist, dass jetzt die Art und Weise, wie du jetzt dann quasi, also was du abgegrenzt hast, so jetzt zu diesem westlichen Modell, da merke ich einfach, dass ich einfach hier sehr zugehörig bin in der Art und Weise, wie ich denke und wie ich Philosophie betreibe oder wie ich an bestimmte Fragestellungen rangehe. Weil ich hatte halt jetzt sofort schon wieder die Aspekte im Kopf, die, glaube ich, wo du gesagt hättest, dass das ist eben jetzt nicht das höchste Wert oder das, worum es zum Beispiel dem Künstler an der Stelle ging. Weil wenn ich jetzt an Tabus oder an auch Wahrhaftigkeit oder so gedenke, dann kommen bei mir sofort wieder so abstrakte Gedanken. Also ich gehe da dann schon wieder sofort so aus dem Unmittelbaren einfach nur, ich fühle gerade das heraus. Und meine erste Frage war dann erstmal jetzt wieder auch so, wie kann ich mir denn sicher sein, dass das, was ich fühle, wahrhaftig ist oder dass das irgendwie mit Wahrheit in Berührung kommt? Aber ich denke, das ist ja gar nicht so der Punkt, sondern es ging eher darum, einfach unmittelbar auszudrücken, was man fühlt, fernab jetzt von so einer eben analytischen Reflexion. Aber dennoch war es das Erste, was ich mich gefragt habe. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich auch ein Punkt ist, der mir selbst jetzt dabei irgendwie immer auszusprechen, was ich denke oder was ich fühle, eher im Weg steht als jetzt so sehr irgendwie dieses Tabu. Also kann man natürlich auch drüber reflektieren, aber ich würde sagen, dass ich schon versuche auch immer wieder so bestimmte Tabus wie gegen zu reflektieren und mich nicht davon bestimmen zu lassen, was ich jetzt äußere und was nicht, aber eben so die Frage, also ich bin eben ein Mensch, der sehr viel zerdenkt und der sehr viel selbst reflektiert und ich weiß oft gar nicht so genau, was jetzt so ich fühle oder was genau ich denke. Also ich bin da eher immer in so einer Metaposition, dass ich mich frage so, okay, willst du das gerade wirklich? Ist das gerade wirklich so? Also das sind so Gedanken, die ich dazu hatte zu dem Thema Wahrhaftigkeit, dass ich eben mich oft frage so, also ich bin oft auch überrascht, wie sehr Leute dazu stehen, was sie so fühlen und was sie denken, an Punkten, wo ich eigentlich noch 10.000 Mal drüber gegrübelt hätte, so ist das wirklich wahrhaftig, was ich fühle oder fühle ich das nur, weil ich irgendwie ein Mann bin, fühle ich das nur, weil ich auf diese Art und Weise geprägt bin oder wie auch immer, erlebe ich das jetzt nur wegen bestimmten Vorannahmen von mir, die vielleicht auch falsch sein mögen und so. Also das war jetzt so ein bisschen mein Zugang dazu. Und waren dann halt eben allgemein auch so Gedanken, die ich dann auch so zum Thema Tabu hatte, waren jetzt auch eher wieder so gesellschaftlich oder so, dass ich eben dachte, okay, welche Rolle nehmen Tabus gesellschaftlich ein? Was darf irgendwie vielleicht auch nicht angesprochen werden, weil man damit den Herrschaftsverhältnissen vielleicht auch wieder einen Finger in die Wunde legen würde oder so. Also ich war schon wieder in so einer sehr verkopften Art und Weise irgendwie mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich fand es jetzt spannend, dass das eigentlich bei dir jetzt auf einer viel unmittelbaren Ebene stattfindet. Also wirklich einfach auch konkret zu sagen und zu fühlen und dazu zu stehen. So, also was ja dann offenbar was ist, was mir auch nicht so leicht fällt. Auch wenn ich auch den Wert der Wahrhaftigkeit und Authentizität habe.
Ja, und ich würde sagen, es könnte ja vielleicht helfen, wenn wir erstmal versuchen, die Begrifflichkeit des Tabus zu fassen. Denn ein Tabu versteht sich für mich in jedem Fall immer über den Aspekt der Zugehörigkeit. Ob es jetzt die Peer Group ist, die Leute, die mir nahestehen, die Familie, die Menschen, auf die ich mich beziehe, oder tatsächlich die Gesellschaft. Und in Bezug auf diese Gruppe, ob es jetzt die tatsächlich nächststehende Gruppe ist oder der erweiterte Kreis, ob es vielleicht auch die Arbeitsbeziehungen sind, ja, in denen ich wirke, da geht es ja auch immer darum, eine Erwartung zu entsprechen. Entweder man bricht mit dieser Art von Erwartungshaltung. Und auch das kann man ja in unterschiedlichen Graduierungen. Man kann ja sagen, okay, es wird auf der Arbeit nicht über Geld geredet. Ich spreche trotzdem drüber, wie viel ich verdiene. Es wird unter Männern nicht darüber geredet, ob ich Potenzprobleme habe. Ich rede trotzdem drüber. So. Ich fand einen Satz in der linken Peer Group, fand ich einen Satz von einem Rechten vernünftig. Sage ich besser nicht. Doch, ich tue es trotzdem, weil ich ihn vernünftig fand. Also es gibt ja immer, es bezieht sich ja immer auf etwas. Das heißt, das Tabu definiert sich durch eine vermeintliche Einordnung der Gruppe in Bezug auf mein Verhalten oder auf meine Art zu handeln oder zu denken.
Ja, definitiv. Und ich finde dann halt aber auch spannend, welchen Blick man dann konkret darauf nimmt, weil ich würde sagen, dass man ja intuitiv sowohl einen positiven als auch einen negativen Bezug zu sowas haben kann. Also es gibt ja einerseits Sachen, die tabuisiert sind, wo man vielleicht sagen würde, wo wir vielleicht intuitiv sagen würden, das ist doch schwierig, dass das ein Tabuthema ist. Zum Beispiel eben Thema Sexualität, und also dass man zum Beispiel nicht einfach allgemein ungern darüber spricht, weil man irgendwie da Schwierigkeiten hat oder sich unwohl fühlt mit seiner Sexualität oder so. Das ist ja ein Thema, was eher tabuisiert ist. Oder eben natürlich dann noch extremer, dass auch bestimmte sexuelle Neigungen tabuisiert sind. Wobei auch da gibt es natürlich auch wieder sexuelle Neigungen, wo wir vielleicht intuitiv sagen würden, es ist eher gut, dass die auch tabuisiert sind, aber auch wieder ein Feld, ja, worüber man diskutieren
kann. Das wäre eine spannende Frage. Gibt es einen Unterschied so zwischen Tabu und einer Form von Intimität und Privatheit, die tatsächlich auch unantastbar bleiben sollte? So.
Ja, weil ich halt eben sagen würde, es gibt diese Aspekte, wo man irgendwie sagt, die sind vielleicht zu Unrecht tabuisiert oder es ist schwierig, dass das irgendwie so tabuisiert ist, dass man sich da nicht öffnet. Dann gibt es ja aber eben schon Themen, wo man vielleicht auch intuitiv sagen würde, es ist gut, dass es da irgendwie ein Tabu gibt. Also, dass man zum Beispiel, dass es ein Tabu ist, in Deutschland mit irgendwie einer Hakenkreuzbinde durch die Gegend zu laufen oder so. Es ist ja auch ein Sittenbruch oder wie auch immer. Also, in Deutschland würde das als eigentlich ein tabuisiertes Verhalten durchgehen. Und auch da könnte man ja meinen, das ist eigentlich berechtigt, dass es tabuisiert ist. Oder eben auch, was weiß ich, so Sachen wie Inzest oder Pädophilie sind ja auch natürlich krasse Tabuthemen. Und würde man jetzt sagen, ist vielleicht richtig. Aber es ist dann die Frage, ist das Tabu, geht das Tabu erst da los, wo man über etwas nicht sprechen darf? Und ist es nicht vielleicht auch wichtig, über solche Themen zu sprechen, wie Pädophilie, auch wenn es ein Thema ist, was wir natürlich schwierig finden und wo wir uns wünschen würden, dass es das nicht geben würde? Oder ist das Tabu quasi schon die Setzung, dass etwas irgendwie nicht normgemäß ist oder dass etwas falsch oder schlecht ist?
Ja, das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst. Das wäre jetzt nicht das erste gewesen, was ich in Bezug auf die gesellschaftlichen Tabus erörtert hätte, aber es ist definitiv ein spannender Punkt. Und hat natürlich damit zu tun, dass es eine Vulnerabilität gibt. Das heißt, es gibt Gruppen, die definitiv in einer schwachen Position sind. Und wenn diese schwache Position ausgenutzt wird zum Schaden dieser Menschen, dann haben wir im Laufe unserer Rechtsgeschichte dafür gesorgt, dass das halt auch eben strafrechtlich relevant wird. Das heißt, im Prinzip könnte man natürlich sagen, man könnte, wenn man völlig tabufrei leben will, auch über solche Aspekte reden oder das benennen, aber wenn es damit zu tun hat, dass darunter schwache Mitglieder unserer Gesellschaft leiden und Schaden nehmen, dann ist der Tabubruch meines Erachtens nur insofern gerechtfertigt, als das zu sagen wäre, ich habe pädophile Neigungen, ich brauche Hilfe, unterstützt mich. So.
Ja.
So, aber jetzt nicht in dem Sinne ich würde das gerne ausleben wollen.
Ja. Ja.
Also da ist für mich definitiv eine Grenze und die gilt es auch immer wieder auszuloten. Und insofern sind auch gesellschaftliche Tabus oder überhaupt Tabus was sehr Fluides. Also das ist nichts in Stein gemeißeltes. Also da sind wir hoffentlich auch immer weiter dabei zu schauen, an welchen Stellen Schaden angerichtet wird, der strafrechtlich relevant ist. Ja. So wie vielleicht erst relativ spät strafbar wurde, dass es die Vergewaltigung in der Ehe, ja, sowas. Und es gibt ja vieles, was wir innerhalb der Gesellschaft leben, was zu bestimmten Zeiten vermeintlich selbstverständlich ist, aber durchaus den Tatbestand erfüllt, dass Menschen verletzt werden und Schaden nehmen.
Ja. Und ich finde das wirklich spannend, halt echt sich so zu fragen, was dann das Tabu konkret ausmacht. Und ich finde, also das ist einfach auch eine interessante Sphäre, die dadurch eröffnet wird, weil man ja vermeintlich mit so einer Tabuisierung irgendwie versucht, ein bestimmtes Thema halt abzuwerten oder etwas negativ zu besetzen. Und nun gibt es natürlich Punkte, wo wir jetzt sagen würden, dass das überhaupt tabuisiert ist, wie zum Beispiel, dass Männer ganz intensiv über ihre Emotionen berichten oder sich verletzlich zeigen. Da würden wir natürlich sagen, finden wir irgendwie, ist abzulehnen. Aber wie eben gesagt, gibt es natürlich auch Themen, wo wir sagen würden, okay, ist schon gut, dass das gesellschaftlich negativ besetzt ist und dass man das eher nicht mag. Aber natürlich sind das dann auch Themen, die wichtig sind zu reflektieren. Und wenn man dann quasi tabuisierte Themen, also etwas, was man ablehnt, dann auch wirklich so gar nicht drüber spricht und das nicht in den Augen hat, kann man natürlich auch so ein bisschen die Kontrolle darüber verlieren. Also gerade das Thema Sexualität ist für mich natürlich beim Thema Tabu sehr präsent. Und wenn man sich da auch so die Geschichte der christlichen Gesellschaft und der christlichen Leute einfach anschaut, dann wurde das ja ganz radikal tabuisiert und damit aber auch total viel Kontrolle verloren über dieses Thema. Es hat sich total entfremdet, der Bezug der Menschen zur Sexualität in diesem total tabuisierten Film. Und es ist auch so, dass eben dadurch gesellschaftliche Kontrolle, habe ich auch das Gefühl, ein bisschen verloren geht, weil man das eben so ins Private abschiebt und nicht mehr bespricht, was da eigentlich abgeht und was man da eigentlich zu regeln hat.
Ja, das finde ich, das ist jetzt auch wieder der Bereich des Tabus, der mich da fasziniert. Gell? Also Tabubrüche in Bezug auf andere, das finde ich ein sehr schwieriges und herausforderndes Thema. Aber mir ging so der Aspekt des Tabus durch den Kopf, einfach durch den Aspekt, wie gehe ich mit mir selbst um? Was gestehe ich mir selbst gegenüber ein und auch anderen gegenüber? Oder an welchen Stellen handle ich auf eine bestimmte Art und Weise, um kein Urteil zu provozieren, das mich in irgendeine Schublade steckt? So. So in meinem Männerfreundeskreis nicht zu weich zu sein oder irgendwie sowas. Es gibt da gibt es schon bestimmte Aspekte. Wenn ich ehrlich bin, handle ich da nach so einer gesellschaftlichen, sozialen Kodierung und möchte tatsächlich auch an manchen Stellen eine bestimmte Art von Blick auf mich vermieden wissen.
Ja.
Ja. Und deswegen bin ich an der Stelle dann nicht tabufrei. Ja. Also es gibt bestimmte Aspekte, die schütze ich. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, macht das Sinn, das zu schützen, weil ich dann Schaden nehmen kann? Oder gilt es eine Form von Resilienz mir zu erarbeiten, dass ich in der Lage bin, tabufrei zu leben, tatsächlich sehr wahrhaftig und authentisch auch aufzutreten, egal welchen Gruppen gegenüber, und in der Lage bin, auszuhalten, welche Zuordnung oder Einordnung daraus folgt.
Ja, also da habe ich jetzt auch wieder einige Gedanken zu. Also ich finde halt irgendwie, wenn ich dich da so drüber sprechen höre, fällt mir schon auf, dass für mich halt so diese Tabufreiheit oder diese Wahrhaftigkeit in dem Sinne verstanden, jetzt nicht der allerhöchste Wert ist. Denn ich finde, dass es schon wichtig ist, sich nicht selbst was vorzumachen und dass man mit sich selbst da authentisch umgeht. Und Authentizität ist, wie gesagt, für mich ein hoher Wert. Allerdings finde ich, ist es ja damit, dass man einfach quasi tabufrei sagt, was man denkt oder wie man über bestimmte Dinge fühlt, ist es ja noch nicht getan. Weil ich finde, dass es ja schon auch gilt, sich selbstkritisch zu reflektieren und sich zu fragen, ist das richtig, was ich denke oder was ich sage oder was ich fühle? Und ich finde, dass dann schon diese Haltung von, also ich finde die vielleicht positive Haltung, authentisch und wahrhaftig zu sein, dass da gibt es ja dann schon eine Verbindung zu dem, was du jetzt in Bezug auf dein früheres Ich beschrieben hast, dass das auch in sowas bisschen was abgleiten kann, was bisschen drüber ist. Also, dass man einfach seine Wahrheit allen blank ins Gesicht sagt und so. Und also, ich finde, es ist einfach ein spannendes Thema. Also, weil zum Beispiel sind wir ja auch einfach in einer strukturell rassistisch und sexistischen Gesellschaft unterwegs hier. Ich weiß, ich bringe dann immer wieder irgendwie die Gesellschaft mit rein, aber ich finde es eben einen relevanten Aspekt. Und wenn ich jetzt draußen irgendwie rumlaufe und ich ordne bestimmte Menschen, die ich irgendwie gerade erst kennengelernt habe, in so bestimmte Schubladen ein, obwohl ich das eigentlich nicht will und das meinen Werten widerspricht, tue ich es dennoch, weil ich eben so geprägt bin. Dann fände ich es ja schwierig, wenn ich jetzt quasi ganz authentisch dann im Gespräch das auch klar mache. Kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob das nicht vielleicht auch eine Form von Authentizität wäre, die hilfreich ist und ob es vielleicht auch schwierig ist, wenn man sich dann so dahinter versteckt und so tut, als wäre das nicht so. Ich finde, es muss auf jeden Fall auf den Tisch gebracht werden. Aber wenn ich das jetzt der Person gegenüber irgendwie, die ich da vielleicht auch, obwohl ich das auch weiß, zu Unrecht in irgendwelche Schubladen stecke, ich es dann so direkt rausplärre, hat es ja auch was Übergriffiges und kann was Grenzüberschreitendes haben. Also ich finde, dass es schon auch wichtig ist, also ich finde, Tabus können an der Stelle schon auch eine hilfreiche Funktion einnehmen. Also du hattest jetzt zum Beispiel auch beschrieben, dass du, also als Beispiel genommen irgendwie, dass man in Männergruppen sich eben nicht so emotional zeigt, das hatte ich auch schon als Beispiel genommen. Jetzt aber das umgekehrte Beispiel, wenn ich mich irgendwie mit weiblichen Freundinnen umgebe und dann merke ich, okay, ich tendiere jetzt hier dazu, irgendwie sehr dominant und so aufzutreten und da eben sehr wenig emotional zu sein und so. Und das entspricht mir, glaube ich, gerade vielleicht auch, weil ich so geprägt bin, dann wäre es schon mein Anspruch, da dann auch nochmal zu reflektieren. Ich meine, das kann man trotzdem ansprechen. Das wäre ja dann auch vielleicht schon ein Bruch mit dem Tabu, dass man sich das nicht eingesteht. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall nicht damit getan, dass man einfach sagt, was man denkt und einfach macht, was man will. Ich finde, die Kritik gehört da ja schon auch noch mit rein.
Ja, ja, da bin ich schon bei dir. Aber mir ist an der Stelle wichtig für den Erkenntnisprozess im Umgang miteinander wahrhaftig zu sein, bestimmte Dinge tatsächlich auch aufs Tapet zu bringen, um davon ausgehend ein Feedback zu bekommen, das sehe ich aber ganz anders. Oh, so geht's dir da an der Stelle, mir geht es da an der Stelle so und so. Wenn wir an der Stelle wahrhaftig miteinander umgehen, ohne durch bestimmte Zuordnungen dann gleich so miteinander so umzugehen, du bist ja nicht ganz dicht oder das ist ja nicht normal oder du bist ja ein Weichei oder du bist ja ein Macho oder du bist ja hin oder her, so ohne diese ganzen wenn wir einfach authentisch von dem berichten, was mit uns ist, dann ist das eine Grundlage, auf der wir miteinander sehr echt, würde ich es mal nennen, sein können. Wir machen uns dann nichts mehr vor. Ich meine, bleiben wir mal bei dem Aspekt der Sexualität. Ob das jetzt irgendwelche Präsidenten sind, ob das jetzt Wirtschaftsleute sind, ob das Millionäre sind, ob das, was weiß ich, ich bin oder was auch immer. Wir alle sind triebhafte Wesen, befriedigen uns wahrscheinlich selbst und suchen eine Form von sexueller Bestätigung. Ja, ausnahmslos. Und das ist ein Thema, über das wird nicht gesprochen und manchmal auf eine Art und Weise, dass du das Gefühl hast, bestimmte Menschen in bestimmten Positionen scheinen sowas Entsexualisiertes zu haben, was uns dann so total krass voneinander unterscheidet. Dabei ist genau das diese Ebene, wo wir eigentlich eine totale Gemeinsamkeit haben. Ja? Wir können uns über viele Dinge auseinandersetzen, die uns unterscheiden, aber in Bezug auf eine sexuelle Bestätigung sind wir uns alle gleich. Wir suchen das auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber es findet in jedem von uns statt. Ja. Und in Bezug auf dieses archaische Muster, so authentisch zu sein als möglich und darüber auch zu sprechen, und das klar, mir leuchtet auch irgendwo ein, dass es da eine Form von, dass es da so ein Tabu gibt, weil man Angst hat, sich so verletzlich zu zeigen. So, ja, das gehört quasi nicht in den öffentlichen Raum. Aber dann denke ich mir, hat das nicht damit zu tun, dass, wie du schon angesprochen hast, Kirche oder bestimmte Institutionen die Sexualität als so was Sündhaftes darstellen? Ich meine, ich kenne das tatsächlich auch von mir ganz persönlich im Umgang mit der Sexualität, die ich lebe. Es ist mir zum Beispiel ein starkes Bedürfnis, über meine Vorlieben zu reden, so an den Punkt zu kommen, dass der Akt stimmig ist, ja. Aber am wohlsten fühle ich mich, wenn sich das von alleine ergibt, wenn ich einen Sexualpartner habe, bei dem das einfach stimmig funktioniert, als wenn ich gefordert bin, das in irgendeiner Form zu benennen. Wo ich mir denke, wo ist das Problem? Ja, warum fällt es mir denn an der Stelle so schwer? Oder warum ist es mir leichter, wenn es sich einfach passend ergibt, als vielleicht auch eine Verantwortung dafür zu nehmen, es passend zu gestalten? Ja. Und das hat auch in meinem Leben, wo ich mich in Bezug auf Kirche, Religion und sowas halt relativ befreit empfinde in dieser Hinsicht, gell? Aber das sind einfach Aspekte, die tatsächlich sehr wirkmächtig sind, gell?
Ja, extrem. Und ich denke, dass ich mich natürlich auch in deiner Beschreibung wiederfinde und viele Menschen. Und ich finde, das verweist dann genau auf den Aspekt, dass man durch dieses Tabu eben auch eine Form von Kontrolle verliert darüber, wie man darüber überhaupt sprechen kann und dann einen guten Zugang zu findet. Also irgendwie selbst noch Menschen wie wir, die auf so einer abstrakten Ebene vielleicht das ablehnen und sagen, da sollte man doch drüber sprechen, tun sich dann in der Praxis aber schwer damit, weil wir eben auch gesellschaftlich die Menschen nicht zwingend dazu erziehen, irgendwie einen angemessenen Bezug zur eigenen Sexualität und so Kommunikation davon zu haben. Aber ich finde eben gerade das Thema Sexualität dahingehend sehr spannend, weil es ja, also es ist natürlich ein ehrbarer Wert, und da gehe ich auf jeden Fall mit, dass man eigentlich diese Tabus an vielen Stellen auf diese Art und Weise nicht aufrechterhalten sollte. Also, dass man eigentlich auch über das Thema Sexualität im öffentlichen Raum sprechen sollte oder sich zumindest auch im privaten Raum zumindest mal darüber sprechen sollte. Also, in ganz vielen, gerade heteronormativen Beziehungen, spricht man ja auch nicht wirklich über die Sexualität, sondern das ist meistens, provokante These vielleicht auch doch nicht so provokant, aber ich glaube zumindest, dass das meistens eher ein bisschen ein entfremdeter Prozess ist, dass man eine Sexualität lebt, mit der wahrscheinlich alle Beteiligten nicht zwingend so glücklich sind, aber man hat sich da so ein bisschen eingegroovt, und jetzt darüber zu sprechen verunsichert einen selbst, dann macht man irgendwie dem Partner oder der Partnerin noch irgendwie schwierige Gefühle, und das möchte man ja nicht.
Genau, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und da sieht man doch, wie wirkmächtig dann ein Tabu ist, das uns eigentlich im Weg steht.
Ja, und andererseits stellt sich aber für mich schon die Frage, wie bereit ist auch immer der öffentliche Raum dafür, bestimmte Tabus dann zu brechen? Also kann man den öffentlichen Raum wirklich so nutzen, oder bietet es dann wirklich auch Gefahrenpotenziale?
Natürlich birgt das Gefahrenpotenzial. Ich meine, ich habe irgendwann in der Talkshow Rosa von Braunheim, da hat er über seine Beziehung und dass er da noch mit einem anderen Mann, und damit kam sein Hauptbezugspartner irgendwie nicht so klar. Und er hat das auf eine Art offen berichtet und so. Da habe ich gedacht, so wow. Oder nehmen die ganze queere Community. Natürlich geht die ein hohes Risiko ein. Es geht schon der Schwule ein hohes Risiko ein, der sich outet. Natürlich geht der im öffentlichen Raum ein hohes Risiko ein, aber diese Tabu-Ebene zu überwinden, schafft auch ein sehr hohes Maß an Freiheit.
Definitiv. Und ich finde ja auch, wie gesagt, dass das ein absolut ehrbares Ziel ist und dass es ja, also auch das hatten wir ja schon so ein bisschen gemeinsam erarbeitet, wenn man so sagen kann, dass ja auch die Dinge, wo wir sagen würden, es ist vielleicht zu Recht irgendwie als was Schlechtes gesetzt oder irgendwie jetzt irgendwie nicht die Norm, dass man das auch trotzdem wichtig ist, darüber zu reden. Also, dass man vielleicht sogar das Tabu im Sinne von, dass man über bestimmte Themen nicht spricht, allgemein problematisieren könnte. Da gehe ich ja mit. Aber eben, es kommt halt auch immer auf den Kontext drauf an. Also in Deutschland ist es schon gefährlich, sich zu outen und Teil der queeren Community zu sein. Haben wir ja auch letztens erst wieder erlebt, dass queere Demos zum Beispiel gewaltsam angegriffen werden.
Es scheint auch immer gefährlicher zu werden, ja.
Ja, aber in anderen Ländern bedeutet das die Todesstrafe. Mhm. Also, und da ist dann halt eben auch die Frage nach Tabubruch, also da ist es eben nicht möglich, damit in den öffentlichen Raum zu gehen. Und ich finde, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber also auch schon als irgendwie weißer Mann ist es fordernd, mit dem Thema Sexualität in der Öffentlichkeit umzugehen. Und man hat da Probleme mit, aber die Sexualität von weißen Männern ist ja in der Öffentlichkeit zumindest die heterosexuelle, ziemlich akzeptiert und eigentlich die da hingehört. Und als weißer Mann darf man schon auch mal ein bisschen prahlen, zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt nicht der Umgang, den wir uns zur Sexualität wünschen würden, natürlich. Aber da gibt es eine bestimmte normierte Art und Weise, drüber zu sprechen. Aber über queere Sexualität oder eben weibliche Sexualität im öffentlichen Raum zu sprechen, ist dann schon wieder ein anderes Thema und so. Und da wäre ich jetzt der Letzte, der sagen würde, hier, ihr Frauen, sprecht doch mal irgendwie. Also natürlich finde ich den Wert da ehrbar und ich finde aber, dass es nicht nur, wir es aufs Individuum verlagern können, zu sagen, seid wahrhaftig und brecht die Tabus, sondern es ist schon einfach eine Frage, wie man die Bedingungen gesellschaftlich herstellen kann, damit man ohne Angst über diese Themen sprechen kann. Und die Angst geht dann natürlich, es gibt diese Angst, sich zu zeigen und so eine Unsicherheit. Es gibt aber natürlich auch wirklich existenzielle Angst ums eigene Leben, die da relevant werden kann.
Ja, aber darüber spreche ich nicht. Gell? Also ich spreche über das selbst auferlegte Tabu durch gesellschaftliche Konvention. Ich spreche jetzt nicht durch etwas, über ein Tabu, dass das eigene Leben gefährdet. Aber natürlich bietet das immer ein Risiko. Ein bestimmtes Verhalten, wenn ich jetzt als junger Mensch erwachsen werde und habe eine bestimmte Form von Verhalten vorgelebt bekommen und merke, dass es mir schwerfällt, dem zu entsprechen, schon dazu mir zu stehen und auf eine Art zu handeln, die jetzt diese in meinem unmittelbaren Umfeld geprägten Art zu agieren widerspricht, schon das bedeutet einen Tabubruch. Das heißt, wir brechen eigentlich auch Tabus auf dem Weg, uns selbst zu finden und erwachsene Menschen zu werden. Das heißt, ein gewisses Risiko der Verletzung nehmen wir auch in Kauf oder müssen wir auch in Kauf nehmen auf dem Weg zu uns selbst. Wenn wir nur diesen Konventionen entsprechen, diesen Erwartungen entsprechen, die an uns gerichtet werden, dann ist das kein authentisches und wahrhaftiges Leben. Ja. Und natürlich ist das vielleicht auch eine Frage von Sensibilität, von Empfindlichkeit, von was kann ein Mensch aushalten. Deswegen macht das dieses Thema für mich so spannend, weil diese Grenzen, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich würde jetzt für mich persönlich zum Beispiel sagen, dass ich halt ein sehr empfindsamer, sensibler Mensch bin, aber auf der anderen Seite auch ein sehr hohes, fast rebellisches Maß an Anspruch habe, der zu sein, der ich bin und nicht der, von dem ihr erwartet, wie ich zu sein habe.
Ja.
Und das hat schon oft zu Verletzungen geführt oder vielleicht auch zu Kämpfen gegen Windmühlen, ja. Aber das ist was, was mir tatsächlich sehr, sehr wichtig ist und von dem ich auch denke, dass mich das eher zu mir selbst führt, dieses Risiko einzugehen, diese Tabus zu brechen, die ich mir selbst auferlege oder die durch meine Prägung in mir verankert sind, als ihnen zu entsprechen und es damit ein Stück leichter zu haben. So geht es mir. Gell?
Ja, und ich finde, das macht ja auch einen totalen Sinn, wenn man sich eben anschaut, dass du halt eben auch in der Kindheit, würde ich mal sagen, so auch das Gefühl hattest, da vielleicht irgendwie dich nicht ganz angenommen zu fühlen oder dass du das Gefühl hast, da so ein bisschen gegen rebellieren zu wollen und du sein zu wollen.
Da bin ich mit Sicherheit keine Ausnahme, gell? Ja. Wie viele Eltern haben bestimmte Formen von Erwartungen an ihre Kinder und in der Generation, in der ich groß geworden bin, ganz sicher.
Definitiv. Und dann diesen Erwartungen vielleicht nicht so ganz entsprechen zu können, vielleicht aber auch mit der Zeit zu merken, ich will diesen Erwartungen eigentlich auch gar nicht entsprechen, ich will eigentlich was anderes, ist ja dann natürlich ein sehr charakterformendes Moment, wo dann eben dieser Wert von individueller Authentizität und auch bei sich selbst zu sein, auch man selbst sein zu dürfen, ja natürlich eine sehr hohe Rolle einnimmt. Und ich kann das total respektieren. Ich finde das einen total wichtigen und starken Moment, dann auch mit diesen Tabus zu brechen. Aber zum Beispiel an mir selbst beobachte ich, dass ich ja nun mal auch ein sehr, sehr sensibler Mensch bin und aber halt sagen würde, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, dass ich eben von euch als meinen Eltern natürlich auch bestimmte Werte mitbekommen habe und bestimmte Dinge, die ihr euch wünscht. Aber ich hatte nie das Gefühl, in ein Bild reingepresst zu werden, in dem ich keinen Raum finde oder in dem ich mich nicht wohlfühle. Und dementsprechend hat so dieses bei mir selbst zu sein, ich selbst zu sein, hat für mich gar nicht so einen essentiellen Wert. Das merke ich immer wieder im Kontakt auch mit anderen, dass ich halt so das Gefühl habe, okay, es birgt auch manchmal Probleme auf jeden Fall, aber ich denke mir halt oft eher, ja, ich bin halt ich so und ich blicke da gar nicht so fanat drauf. Nicht, dass ich das jetzt zwingend dir zuschreiben würde, aber ich finde, es gibt schon so einen gewissen Ich-Kult auch in unserer Gesellschaft momentan. Und mir ist es irgendwie oft eher wichtig, auch bei anderen zu sein und die Grenzen anderer zu spüren, bevor ich jetzt so radikal erstmal denke, okay, ich will jetzt ich sein und meine Grenzen irgendwie hier klarziehen.
Aber gibt es nicht in deinem Leben ganz konkret auch Momente, in denen du etwas äußern wollen würdest, was dir in dem Moment quasi wichtig ist? Und was du aber durch eine Form von Analyse, Selbstanalyse, Selbstreflexion dann nicht tust, weil es für dich ein Tabu darstellt, gibt es das nicht?
Doch, das gibt es definitiv. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich das, und ich will das gerade gar nicht werten, falls es irgendwie so rüberkam, aber ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie oft dann gar nicht so, also es löst bei mir nicht so eine Beklemmung aus, dieses Gefühl. Also das natürlich an bestimmten Punkten dann auch schon, aber wenn ich so merke, dass ich zum Beispiel,
ich ja bemerkenswert, siehste.
Wenn ich so merke, irgendwie ich habe jetzt eigentlich das Bedürfnis, was zu benennen, aber bei meinem Gegenüber wird es vielleicht was Unschönes auslösen, dann habe ich gar nicht so ein Problem, das nicht zu benennen.
Naja gut, aber es gibt, ja, gut, das ist so.
Aber es hat natürlich auch was mit Tabu dann zu tun und dann kommt was nicht auf den Tisch, was vielleicht auf den Tisch gehören würde. Ja, deswegen, ich will das gar nicht werten. Ich beschreibe dann nur, wie ich mich fühle.
Das klingt nach einem sehr hohen Maß an Rücksichtsnahme. So,
ja. Und ich finde das so ein sehr, also ich meine, das steckt ja auch schon drin, aber ich finde, dass so ein sehr tabubefreites Auftreten eben auch rücksichtslos werden kann. Und ich habe oft auch in meiner Kindheit,
Ich meine aber nicht, weißt du, das ist manchmal vielleicht so das Missverständnis. Ich meine jetzt nicht, dem anderen etwas zu sagen, sondern ich meine, etwas zu leben, was man sich vielleicht versagt, weil man es dem anderen nicht zeigen möchte. Das ist für mich der Punkt. Ja. Nicht dieses, ich knall dir jetzt einen vor den Latz, sondern ich möchte einem Menschen, der mir wichtig ist, auf eine bestimmte Art und Weise gegenübertreten, die ihm deutlich macht, wer ich bin und was ich gerade empfinde und was mir gerade wichtig ist. Aber ich kann es nicht sagen, weil in der Situation habe ich das Gefühl, der denkt, ich habe sie nicht alt. Der denkt, was weiß ich, als Beispiel jetzt ein bisschen profan. Ich sitze im Krüger Rockbus, wir fahren zum Gig. Ich daddel am Handy rum, weil mir ist langweilig. Und dann kommt auf Facebook irgendeine Botschaft, von der ich denke, ja, genau so sieht's aus. Und dann posaune ich im Bus rum und der Kapitalismus und alles Arschgeigen und alles Arschlich. Wo ich dann an vielen Stellen mache ich das, weil ich das Gefühl habe, so, das passt gerade. An manchen Stellen spare ich es mir natürlich, weil dann alle wieder die Augen rollen und denken, oh, der Fehlbock wieder mit seinem Kram. So. Und es gibt ja Settings, in denen ist das vollkommen okay. Wenn man wichtigen Gedanken hat zu bestimmten Themen, die einen interessieren, dann spricht man darüber, dann spricht man das aus. Und es gibt bestimmte Settings, in denen tut man es nicht. Warum? Weil man dann wieder der linke Spinner ist oder was weiß ich, oder der Rebell oder keine Ahnung, sowas.
Also, ja. Also dahingehend sitze ich dann auf jeden Fall schon auch dezidiert im Boot, dass mir da dieses Tabubrechen wichtig ist. Also ich habe mich durchaus schon in einigen Momenten erlebt, wo ich dann bestimmte gesellschaftliche Normen nicht mitgegangen bin, weil ich sie eben ablehne oder weil ich da eine andere Position habe und dann eben auch mal in der, keine Ahnung, Uni jetzt nicht nur über das Philosophische geredet habe, sondern auch darum, was mich gerade emotional ganz genau beschäftigt.
Ganz genau,
dass ich auch, keine Ahnung, auch an kleineren Stellen irgendwie in Jogginghose irgendwo hingehe, wo man normalerweise Jeans tragen würde oder so. Also dahingehend habe ich auch so ein Anspruch auf jeden Fall an Authentizität und mich zu zeigen. Und ich würde sagen, dass das für mich auf jeden Fall auch wichtig ist. Ich glaube, das, was ich gerade beschrieben habe, ist eher eben so dieses existenzielle Gefühl von, ich muss irgendwie mich zeigen, so, sonst sieht mich niemand. Und ich möchte auch irgendwie mich selbst quasi so affizieren oder mir selbst sagen, ich bin richtig, so wie ich bin. Weil ich da eben immer wieder bemerke, dass ich diesen existenziellen Drang danach nicht so krass verspüre und das bei anderen aber sehr sehe und sehr gut nachvollziehen kann, aber dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass ich irgendwie an vielen Stellen einfach auch genommen wurde, wie ich bin und darin unterstützt wurde, habe ich jetzt nicht so den Drang, irgendwie so auf den Tisch zu hauen, zu sagen, hier bin ich, nehmt mich irgendwie, wie ich bin.
Das verstehe ich.
Das war mehr so mein Punkt, weil ich das Gefühl hatte, dass so in deiner Position, wie du es beschrieben hast vorhin, so auch so ein bisschen deinem Bedürfnis nach so rebellischem Tabubruch, der so die Sensibilität überwiegt, das auch so ein bisschen mitschwingt. Und bei mir habe ich eben das Gefühl, dass das zwar auf so einer Ebene, die dann auch wieder so ein bisschen abstrakter ist, so im Sinne von ich erwärme mich gegen gesellschaftliche Normen, auch auf jeden Fall eine Rolle spielt in meiner Identität und für mich, aber so im persönlicheren, privaten habe ich das Gefühl, dass für mich dieses auf den Tisch hauen und zeigen, wer ich bin, manchmal auch ein bisschen dann noch mehr hinter der Sensibilität zurückrückt, dass ich irgendwie sehr stark den Raum lese und Erwartungen spüre und so und mich daran halte, die ich dann nicht zwingend als etwas irgendwie mich Befangendes wahrnehme, die aber trotzdem dann das Potenzial zur Entfremdung natürlich bringen, wenn ich durch diese Sensibilität dann bestimmte Themen eher nicht anspreche, die mich aber schon beschäftigen. Also
ja, ich meine, ich erlebe das ja dann, wenn ich jetzt so als älterer Herr dann so in Runden bin, die schon lange lebe, dann gibt es dann schon eine bestimmte Art von Umgang, bei der es mir dann schon auch manchmal ein Bedürfnis ist, das aufzubrechen. Also da müssen wir jetzt wirklich schon wieder so miteinander umgehen, können wir nicht einfach mal auch an bestimmten Stellen jetzt uns nicht einfach nur die Existenzberechtigungskarte zuschieben, sondern tatsächlich auch mal uns vulnerabel zeigen und unsere Abgründe so ein bisschen. Da liegt für mich doch dann die Entwicklung drin. Die Entwicklung liegt doch nicht darin, dass wir eine bestimmte Form von Verhalten zueinander etablieren, wo wir merken, so sind wir sicher Und das lassen wir jetzt so. Da liegt ja was total Konservatives drin. Ja? Da wird nicht dran gerüttelt. Außerdem will ich, wenn ich irgendwie zu meinen Jungs gehe, zu meinem Stammtisch, da will ich mich wohlfühlen und sicher fühlen. Und da will ich nicht, was weiß ich, über Tabus reden. So, ja. Und ich denke mir, genau an den Stellen liegt die Chance, sich auf eine Art und Weise zu begegnen, dass man merkt, boah, das macht den aus. Wahnsinn, ja. Dann öffne ich mich auch mal. Dann zeige ich, was mich ausmacht. Und dann nehmen wir uns auf eine Art sehr intensiv und wahrhaftig wahr und können durch diese Emotion, die damit verbunden ist, auch voneinander, miteinander lernen und uns miteinander entwickeln. Das findet für mich so selten statt. Klar, es ist auch manchmal wichtig, dass man einfach nur feiert und sich bestätigt und eine gute Zeit miteinander, wobei eine gute Zeit ist für mich halt auch, Herrgott, du weißt, was ich sagen will.
Ja.
Also ich finde, an selbst auferlegten Tabus, gerade in Bezug auf die Gruppe, auf die man sich bezieht, möchte ich mich auch trauen, möchte ich eigentlich auch an den Punkt kommen, zu sagen, warum hast du jetzt bestimmte Dinge nicht benannt? Ja, und das ist für mich dann mittlerweile sogar fast ein Zeichen davon, bestimmte Gruppen zu meiden, weil ich merke, natürlich könnte ich auch sagen, es ist in gewisser Hinsicht feige. Ja, ich traue mich das dann nicht bei so tradierten Verbindungen, die dann an so einer Stelle zu überfordern oder so. Ja. Aber mittlerweile, um das zu Ende zu sagen, meide ich dann solche Settings, weil ich merke, zu oft benenne ich bestimmte Dinge nicht, die mir wichtig wären, weil ich denke, es passt nicht, die finden mich dann wieder komisch oder irgendwie so.
Und daran finde ich ja schon mal, egal wie man das jetzt bewertet, ob man den Ort dann meidet oder nicht, einfach bemerkenswert, dass du das halt so spürst und dass dir das so auffällt. Also weil ich glaube, dass das allein schon was ist, was viele Menschen gar nicht so aktiv bei sich haben. Also so, ich glaube, man kann sich wirklich auch sehr in diese Gruppenstrukturen hineinbegeben und dann auch das, was man selber gerade darüber denkt oder fühlt, gar nicht mehr so spüren. Und ich finde, dass es da schon mal bemerkenswert ist, dass du dann überhaupt diesen Widerstand und diesen Widerspruch führst. Und ich finde, das spricht ja auch dafür, dass du da einfach ein Bedürfnis nach Authentizität hast und was ich bewundernswert und gut finde.
So wie du es eben formuliert hast, würde ich aber auf der anderen Seite sagen, habe ich vielleicht auch das Problem, mich einzulassen.
Ja, das kommt damit so ein bisschen einher, wenn man halt immer so auf diese Widersprüche achtet, ja, ja. Und sehr bei der eigenen Gefühlsebene auch ist. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille so ein bisschen. Ja. Und ich würde aber trotzdem einsteigen und auch propagieren dafür, dass es natürlich total wichtig ist, diese Tabus offen zu legen und nichts nicht zu benennen, weil es eben tabuisiert ist. Ich würde trotzdem auch so die These, die ich ja schon auch etwas jetzt im Podcast vertreten habe, noch dazu schieben, dass ich halt sagen würde, der reine Tabubruch reicht nicht aus, sondern es ist auch wichtig, kritisch gegenzureflektieren, warum etwas tabuisiert ist und rücksichtsvoll zu sein gegenüber anderen Menschen. Weil ja, natürlich, das stimmt, es gibt natürlich auch Sachen, die sagt man einfach nicht, weil man sich selbst unwohl fühlt oder weil man da eher mit sich selbst Themen hat, aber nichts, was man äußert, ist nur bei einem selbst. Es hat immer auch mit dem Gegenüber zu tun und bestimmte Themen können für andere Menschen sehr fordernd sein und müssen jetzt auch nicht jedem irgendwie aufs Brot geschmiert werden. Aber trotzdem finde ich, dass es in jedem Fall gilt, mit Tabus zu brechen und mal mindestens mit einer kritischen Instanz im Kopf sich zu fragen, warum sind die Dynamiken hier so und warum werden diese Themen irgendwie nicht angesprochen oder warum fühle ich hier was ich eher tendenziell jetzt sofort nicht aussprechen mag.
Ja. Kann ich gut so stehen lassen.
Ja, ich auch. Punkt. Ja. Gute Nacht.
Genau. Ich danke dir und wir sehen uns nächste Woche.
Ja.
Bis dann.
Bis dann.
Das Erotische ist eine Ressource, die in jedem von uns tief in einer unbenannten und nicht erkannten Ebene liegt. Wir sind gelehrt worden, dieser Ressource zu misstrauen, sie zu verunglimpfen, zu missbrauchen und zu entwerten. Frauen sind auf der einen Seite als vollkommen sexuell oder auf der anderen Seite als keusch stigmatisiert worden. Audre Lorde.